So geht Handball, der Podcast mit Jörg Lützelberger und Alexander Gunz.
Eine wunderschöne neue Handballwoche wünsche ich und wie könnte die besser starten als mit einer neuen Folge von Hashtag So geht Handball, der Podcast. Mein Name ist Alexander Gunz, ich bin Handballredakteur bei Sky und ich rede mit dem Taktikexperten der Liquimoli HBL, mit Jörg Lützelberger, immer über den aktuellen Spieltag. Und in der aktuellen Folge klären wir erstmal, was ein Sweet Talker ist. Wir sagen, wie viele Champions-League-Titel in der Liquimoli HBL drinstecken und die Rhein-Neckar-Löwen, die bescheren uns eine neue Taktiktafel. Alles in der aktuellen Folge und jetzt viel Spaß beim Hören. Dann begrüße ich dich jetzt mal aufs Allerherzlichste, mein lieber Jörg. Ich hoffe, es geht dir gut.
Hallo Gumzi, mir geht's super. Außer einem kleinen Sonnenbrand kann ich nicht klagen.
Sonnenbrand ist was Hervorragendes. Ja, wir brauchen Oxytocin, wir brauchen UV-Strahlung, damit die Inzidenzwerte runtergeht und die Temperaturen hoch. Und natürlich auch, dass gespielt wird in der Liquimoli HBL. Und da sind wir froh, dass alles im Rahmen geblieben ist, sage ich mal so. Wir hatten jetzt nur Ausfälle in Coburg und beim BHC, aber ansonsten wurde reichlich gespielt.
Die HBL, sie lebt und noch besteht Hoffnung, dass wir alle Spiele durchbekommen.
Und ich habe auch große Hoffnung, dass du heute meine Frage beantworten kannst, ja, weil du bist ja ein Fachmann. Hast du eigentlich mal Champions League hast du gespielt?
Nee. Eine Saison unter Alfred Gislason mit dem VfL Gummersbach. Ja. Wir sind im Viertelfinale in der Köln Arena. Nachdem wir auswärts unentschieden gespielt hatten in Valladolid, sind wir im Viertelfinale im Rückspiel leider zu Hause mit -2 ausgeschieden. Gegen Schema Rodriguez und Eric Gull, wenn dir das noch was sagt. So ein ganz dünner Rückraum rechts, Argentinier. Die haben uns zerstört.
Schema Rodriguez kenne ich noch. Ja. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie viel du da kennst oder wie viel du da richtig hast bei meiner Frage. Und zwar, wie viele Champions League-Titel haben die Trainer der HBL, also der aktuellen Saison, zusammengeholt als Spieler und Trainer?
Puh, okay, alle Trainer, die wir haben.
Ja, also 20 Trainer ist ja klar.
Ja,
haben die als Spieler und als Trainer geholt zusammen.
Ja, ich habe mir überlegt, ich muss meine Antwort mal ein bisschen weiter rauszögern, dann kann ich länger nachdenken. Wir haben auf jeden Fall mit, wie viele? Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt nicht die Zeit, alle durchzugehen. Ich würde mal ins Blaue schätzen. Oh, wen haben wir da auf der Bank? Die sind alle ziemlich jung. Hannover. Hannover dürften welche dabei sein. Der war bei Barcelona, glaube ich, Spieler. Das dürften ein paar. Ich sage jetzt einfach mal, 10 ist ein guter Wert.
10 ist ein hervorragender.
Vermutlich ist es zu wenig. Ist zu wenig?
Ist zu wenig, aber ist nah dran.
Okay. Ja.
Dann kommen wir mal zum Ersten, der einen hat, nämlich Mike Machulla. Der hat mit Flensburg gegen die Eulen gespielt am Donnerstag, 35-29. Die Heimserie der Flensburger, sie hält. 50 Spiele in Folge haben die jetzt zu Hause nicht verloren. Weißt du, wer den Rekord hält? Von ungeschlagenen Heimsiegen oder Heimspielen?
Ist es die SG Waller-Massenheim?
Richtig.
Die Frage hätte ich richtig beantwortet, ja.
Ja, wobei es in dem Spiel jetzt relativ knapp aussah. Also 17-16 zur Pause. Die Eulen waren echt gefährlich von allen Positionen. Aber dann im zweiten Durchgang, da steigert sich dann Buric. Dann kam so die Wende in der 40. Minute und Swan mit 6 Toren. Also richtig gut drauf. Übrigens dieses Hansen-Gerücht, ja, also Johann Hansen von Hannover, das scheint sich jetzt zu bestätigen. Und dann haben die demnächst dann, also spätestens ab 2022 in Flensburg eine dänische Flügelzange. Hatten sie ja schon mal, sind gut mitgefahren. Nämlich haben wir auch noch Emil Jakobsen ja schon verpflichtet für die neue Saison. Vom GOG, wie ich ihn nenne, ja. In Dänemark. Top-Club. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und jetzt haben sie den Lauf gehalten, machen Druck auf Kiel beim 35 zu 29. Und gutes Spiel gewesen, fand ich.
Ja, also es sind natürlich nicht die Jahrhundertspiele für Flensburg, wenn sie gegen Essen und gegen die Eulen spielen. Es sind aber Spiele, die sie gewinnen wollen und gewinnen müssen, wenn sie in der Meisterschaft vorne bleiben wollen. Und noch haben sie eben die Nase ganz knapp vorne. Auch nach diesem Spieltag haben sie die Nase weiter ganz knapp vorne. Und kann man schon auch, wenn es dann am Ende mit 6 Toren wieder standesgemäß ist, trotzdem über den Spielverlauf auch als Arbeitssieg mit Werten für die SG. Und sie können sich da immer wieder auf ihre Leistungsträger verlassen. In dem Fall war eben dann Jim Gottfriedson wieder mit 9 aus 10 federführend dabei. Und hat da seine Mannschaft erneut zum Sieg geführt.
Ja, wer beim härtesten Verfolger der SG, nämlich beim THW Kiel, überragend war, beim richtig guten Gegner, bei Meldungen, war Dummer Gojdowniak, bei Dulle überragend mit 8 Toren bei 10 Versuchen, hat er wieder auf Alarm geschalten gehabt in der Abwehr. Also der war überall, fand ich. Also die ersten 10 Minuten, die gehörten noch der MT und dann schaltet Kiel um, macht einen 5-0-Lauf, geht auf 6-8 und gibt die Führung dann nicht mehr her. Ja, also die kommen noch einmal ran, aber dann kommt natürlich wieder Duvniak und der hat das Spiel echt an sich gerissen. Und dann haben die natürlich noch einen Landin hinten drin mit 13 Paraden und das macht halt dann den Unterschied beim 26 zu 32 der Kieler in Melsungen.
Ja, also Landin 13 Paraden, Duvniak 8 aus 10, Sargosen 6 aus 10 und Ekberg 9 aus 12. Alleine mit den 4 Spielern und den Werten ist es dann eben für THW schwer oder unwahrscheinlich, dass sie das Spiel nicht gewinnen. Zumal Melsung jetzt keine schlechte Leistung gezeigt hat. Es war eigentlich ganz gut anzuschauen und deshalb sind sie da zu Recht auch stolz auf sich gewesen.
Ja. Ja, aber es war im Grunde genommen keine gute Woche für Melsung, kommen wir ja später noch drauf. Ja. Wer eigentlich jetzt Big Points gesammelt hat, war Balingen beim 31 zu 28 gegen Essen, direkten Konkurrenten. Da hatten wir uns ja beide echt drauf gefreut. Also ich habe das auch dann geguckt. Es waren also mir durchgängig geguckt. Ich mache ja immer 2 Monitore an, auf einem gucke ich die Konferenz und suche mir ein Spiel raus, wo ich aus dem anderen Desk gucke, Second Screen sozusagen. Und da fand ich ja einen Spieler, den ich ja schon die ganze Saison richtig gut finde, nämlich Tim Notdorf, der hat schon wieder da abgeliefert mit 6 von 6. Der hat eine Saisoneffizienz von 84% von links außen. Das ist schon Wahnsinn. Ja? Und Balingen, also Essen ist ja dran, die sind ja immer dran, das ist ja das Schlimme. Nur die 5 Minuten nach der Pause, die gehören halt Balingen, ja, machen den 5-1-Lauf und ziehen halt da vorne auf 17-11 und das war's dann. Ja. Aber ich weiß nicht, hast du die Zusammenfassung auch gesehen oder das Spiel, dieses unfassbare Kreisanspiel durch die Beine von Müller?
Das habe ich nicht auf dem Schirm.
Ja, also er läuft nach halb rechts rüber und dann passt er durch die Beine, also durch seine eigenen Beine an den Kreisläufer, sensationell. Das habe ich zuletzt mal von Ivano Balic gesehen oder jetzt auch, wo habe ich es noch gesehen?
War das, WM. Doch, das war die aus der Kreuzung raus, ne?
Aus der Kreuzung.
Kommt von Rückraum links, kommt Kreuz hinter dem Spieler, der übers Zentrum da ins 2 gegen 2 gegangen ist. Doch, habe ich gesehen, ja. Und der Kreisläufer wirft dann auch noch den Boden auf durch die Beine vom Keeper dann auch noch.
Ja,
schön gespielt. Und auch hier für alle Coaches, dieses Anspiel selber ist nicht so schwer. Also es sieht mega geil aus und kreativ und risikobereit. Es ist nicht so schwer, diesen Pass zu spielen. Technisch.
Ja, ich meine, es ist ja in jedem Jugendhandball ist es ja verordnet, dass man mal durch die Beine tippt und alles Mögliche, also oder durch die Beine anspielt beim Warmpassen, dass man halt auch die kognitiven Fähigkeiten da schult.
Ja.
Aber Es sieht halt trotzdem cool aus, wenn es aus voller Bewegung ist und natürlich dann auch als Stilmittel, weil keiner damit rechnet. Und deswegen
Ja,
finde ich das
genau.
ganz.
Und was die Anforderung ist, eigentlich dadurch, dass man das durch die Beine mehr oder weniger ein Stück weit nach hinten spielt und ein bisschen aus seinem Sichtfeld rausspielt, muss man natürlich in der Wahrnehmung der Situation ein Stück weit sicher gehen, dass der Kreisläufer auch in der vorteilhaften Position ist und diesen Ball dann auch fangen kann und greifen kann, bevor das sein Gegenspieler macht. Ja. Es gehört auch schon ein gewisses Zusammenspiel oder ein Verständnis, dass man sich da kennt und weiß, was der Rückraumspieler für eine Idee hat und was der Kreisläufer auch drauf hat in der Situation, dann sich den Raum da auch wirklich freizuhalten für so ein Anspiel. Aber ja, das war stark von Tusem Essen. Ansonsten haben sie sich selber zu Recht kritisiert. Sie waren nicht zufrieden mit der Leistung. Ich hatte es mir so ein bisschen gedacht, weil dann sich natürlich das Ding wieder um 180 Grad dreht. Du spielst gegen Flensburg, du spielst gegen Kiel, hast nichts zu verlieren, spielst vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben überhaupt gegen die Teams und gibst einfach frisch frei von der Seele, gibst du alles, was du hast und dann machst du ein gutes Spiel. Und dann kommt so ein Ding gegen den direkten Konkurrenten. Ja. Eine der beiden Mannschaften wird vermutlich überm Strich sein am Ende. Und vier steigen ab und dann ist es schon kein Kannspiel mehr. Und Baling war, das haben wir jetzt in dem ganzen Kalenderjahr 2021 beobachtet, haben auch Spiele dabei, die sie verlieren, haben auch Spiele dabei, die sie teilweise deutlich verlieren. Nur in allen Spielen, in denen die Mannschaft von Jens Bürkle die Punkte holen musste, auf dem Papier, haben sie das auch gemacht. Und in einer Deutlichkeit, die wirklich beeindruckend ist. Die Mannschaft weiß genau, wann es drauf ankommt und hat immer performt. Das war dann auch wirklich mental, nicht nur taktisch gut eingeschätzt, sondern wirklich auch athletisch und mental immer auf dem Punkt da und haben sich auch diese Punkte gegen Tusem Essen zu Recht und verdient gewonnen. Und vor allem hatten sie das Laufspiel, diese laufintensive Spielweise von Tusem Essen so einigermaßen im Griff. Also zumindest sind sie das Ding mitgegangen und haben am Ende einfach mehr Tore geworfen als Tusem.
Ja, die haben eine gute Stopp-Foul-Taktik gehabt, also die haben sehr den Spielfluss unterbrochen.
Ja.
Ja, und da ist halt auch dieser Faktor Erfahrung. Ja, also dieser Faktor Erfahrung, was wir ja schon mal hatten, wir haben ja diese Teams, die unten drin sind. Ja, und da haben wir ja gesagt, Jens Bürkle und Ben Matschke, das sind halt die erfahrensten Trainer in diesem Abstiegskampf. Und die wissen halt genau, auf welche Spiele es ankommt und welche Spiele sie gewinnen müssen. Ja, und das ist halt die Geschichte.
Ja, und auch auf dem Spielfeld schadet es nicht, wenn du mal einen Spieler drin hast, der wirklich ein bisschen was schon erlebt hat, ne? Und bei Baling ist es halt defensiv Kevel Javicius, der in dem Spiel sogar als Torschütze dann mal in Erscheinung tritt. Im erweiterten Gegenstoß hat er sich da mal zur Hand durchgetankt und ein Tor geworfen. Ich glaube, sein zweites in dieser Saison. Aber das spielt natürlich auch eine Rolle. Und Tusem hat halt durch die Bank weg einfach eine junge Truppe. Und gerade auf dem Feld sind sie da echt super, super jung unterwegs und das wird ihnen halt das ein oder andere Mal daneben auch zum Verhängnis.
Ja, aber da habe ich ja eine schöne Aussage gehört. Da kommen wir später noch dazu. Wir haben ja noch ein Essensspiel gegen Kiel von Rune Dahmke und da kommen wir gleich noch dazu. Was wir jetzt weitermachen, ist wieder so ein Abstiegskracher. Am Donnerstag waren echte zwei richtige Knaller da dabei mit Nordhorn gegen Minden. Und da war halt echt, also das war jetzt richtiger Abstiegskracher. Kampf. Ja, beide haben eine Wurfquote. Also Minden hat 50% Wurfquote und Nordhorn 48%. 19 technische Fehler. Also das war jetzt nicht so, ich sag mal, jetzt nicht was, das muss man schon mögen, ja, um sich das anzugucken. Aber für Minden sind es halt ganz, ganz wichtige Punkte. Und dann, ich finde ja diesen Mut, den Minden hat, beeindruckend. Ja, schon. Die wurden ja schon totgeredet und alles Mögliche und mit den ganzen Verletzungen und hier und da. Und dann holen die im Winter jetzt zum Beispiel auch so einen Spieler wie Miro Schlurow, den keiner irgendwie auf dem Zettel hat, einen 21-Jährigen von den Füchsen Berlin. Der
Ja.
spielt dann auf einmal Bombe in der Abwehr, wird jetzt hier reingeschmissen, weil Pelivan, der musste sich am Knie operiert werden, ja, musste am Knie operiert werden, fällt jetzt noch ein paar Wochen aus, kommt rein, macht vier Buden bei sechs Versuchen. Ja, hämmert sich in der Abwehr rein, dann hast du einen Knorr, der 9 Tore macht. Ja, die haben dann sehr gut das Spiel irgendwie von Nordhorn gelesen, haben das Kreisläuferspiel unterbunden, breite Kreuzungen angesetzt, viel aus der Distanz geworfen. Ja, haben dann noch gute Torhüter hinten dran mit Semisch und Lichtlein, der 2,7 Meter hält. Und hätten die Nordhorner nicht Burmeister und Ravensbergen gehabt, dann wäre es auch deutlicher ausgefallen für Minden.
Ja, genau. Das Gefühl hatte man eben die ganze Zeit, dass Minden irgendwie doch die Nase vorne hat, aber wenn es echt Low-Scoring-Game ist und zwei knappe ausgeglichene Halbzeiten, beide Halbzeiten gehen mit 11 zu 10 an GWD. Und ja, was können wir dazu sagen? Semisch bestätigt die Form der letzten Wochen und ist deutlich höhere Wert und bessere Leistung als in der ersten Saisonhälfte jetzt für Minden. Und was eben für die, was mir so ein bisschen auffällt, ist einfach, dass da schon keine schöne Balance ist in der Mannschaft. Also ich glaube, Rambo und Juri Knorr werfen zusammen 27 Würfe aufs Tor. Und das spricht nicht dafür, dass das so ausgeglichene Verhältnisse dann eben da im Spiel der Mintner sind. Besonders auch, wenn man auf die Quote der beiden schaut. Nur in dem Fall hat's gereicht. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige und wertvolle Punkte für Minden. Da werden wir am Ende auch nochmal auf die Tabelle schauen. Da unten sich jetzt schon ein bisschen was rauskristallisiert, aus meiner Sicht.
Ja. Wir hatten ja auch mal gesagt hier, dass wir die Info haben, dass Simon Ernst vielleicht nach Minden geht. Ja, das können wir jetzt ja nicht mehr sagen, weil er geht nächste
Das.
Saison nach Leipzig. Und das ist
Genau.
ein super Transfer für Leipzig. Also finde ich jetzt sehr gut. Weil die Leipziger waren ja nicht im Einsatz, die Füchse auch nicht, sonst hätten wir es da wahrscheinlich eingebaut. Aber Simon und Leipzig, ich finde, das passt.
Ja, ich hätte mir Simon in mehreren Teams vorstellen können und ich finde einfach, es ist wieder so eine Bestätigung auch für Leipzig, dass es ein schlauer Transfer ist. Und wie mutig das dann ist, einen Spieler zu verpflichten, der halt da schon mehrfach am Knie verletzt war, das können wir von hier aus nicht bewerten. Ich bin mir aber sicher, dass Leipzig da nicht einen Finger in den Wind hält und gesagt hat, komm, wir spielen jetzt Lotto, sondern die werden sich damit auseinandergesetzt haben, werden mit Simon nicht nur darüber gesprochen haben, wie er sich fühlt, sondern wird sicherlich auch ein Check dahinter stehen oder
Nee,
zwei.
das ist stattgefunden, das habe ich gelesen. Ja, und die haben eine hervorragende medizinische Abteilung, allein dadurch diese Uniklinik. Und wo sich ja auch viele Handballer operieren lassen. Also ich weiß zum Beispiel, Franz Semper hat zum Beispiel sein Kreuzbandriss da operieren lassen und da durchchecken lassen. Und da haben sie ja auch einen sehr guten Arzt da beim SCD-HFK. Und die werden den schon von oben bis unten durchleuchtet haben. Und wenn der nicht fit ist, dann hätten sie ihn auch nicht unter Vertrag genommen, weil der wird ja auch 3,50 € kosten. Und deswegen ist es für beide eigentlich eine Win-Win-Situation, finde ich.
Genau, und wir haben jetzt schon gesehen, welche Leistungen er für Berlin in dieser Phase, als andere Spieler ausgefallen sind, gezeigt hat. Und das ist ja noch nicht mal das, was er kann, weil das ist ja, muss man immer in dem Kontext sehen, in dem ein Spieler seine Leistung erbringt. Und er spielt da in Berlin einfach, so leid es mir tut, die Reservistenrolle. Also natürlich auch fantastische Rechtshänder da im Rückraum unterwegs bei den Füchsen. Und wenn er dann mal in einen Kader kommt, wo er deutlich näher am Spielfeld und an relevanten Einsatzzeiten ist, würde er sicherlich noch mehr sein Potenzial abrufen. Und das müssen wir ja leider sagen, er ist ja mit seiner Entwicklung noch gar nicht am Ende. Durch die
Auf keinen Fall.
Ausfallzeiten, die er hatte, hat er eigentlich noch richtig viel auf dem Spielfeld zu geben, hat noch viel zu lernen. Und es hat er ja selber auch gesagt, er war ja auch bei Schmiso im Podcast, im Interview Anfang des Jahres oder zum Jahreswechsel. Und hat auch gesagt, er ist noch nicht fertig damit. Ja, er will noch was erreichen und er will noch die Zeit einfach auch genießen. Und ich bin auch der guter Dinge, dass wir von ihm einfach noch viel sehen und viel, viel haben werden.
Ja, mich freut es auf jeden Fall. Was mich ja auch gefreut hat, ist am Donnerstag, dass Hannover jetzt endlich Punkte geholt hat in der Rückrunde. Ja, erster Sieg in der Rückrunde.
Zu
Ja, für
Hause.
mich zu Hause, ja, auswärts, da warten wir schon ein bisschen länger drauf. Ja, ist immerhin, haben sie Wetzlar dann 25-24 geschlagen. Wen ich super fand, Kuzmanowski, der hat richtig Verantwortung übernommen, ja, der blüht da richtig auf in Hannover. Und wen ich ja herausragend finde, weil das vergisst man ja schon immer, weil irgendwie gefühlt ist er ja schon ewig da, aber der ist ja jetzt in der ersten Saison. Martin Hanne, ja, der ist 19 Jahre alt, der hat schon 34 Bundesliga-Tore, 16 Assists, ja, und macht hier das Game-Winning-Goal. Also, das ist schon. abgefahren, wie abgezockt der Junge ist, finde ich.
Ja, genau die beiden Spieler hätte ich auch rausgehoben. Vielleicht Domenico Ebner noch in der ersten Halbzeit, aber auch Lesjak mit einer geilen Parade. Ich weiß nicht, wie viel er insgesamt gehandelt hat, aber jetzt nicht drauf geschaut, aber diese geile Parade gegen links außen, die hab ich auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Kuzmanowski hängt sich voll rein. Ja, also er spielt mit vollem Körpereinsatz, gerade die Dinger da aus der zweiten Welle oder im erweiterten Gegenstoß, wenn er da mit vollem Anlauf drauf geht und auch sich überhaupt nicht schont, geht da richtig dahin, wo es weh tut. Und ja, hat auch gute Würfe. Hanne kullert diesen Ball aus dieser Freiwurfsituation bei Passiv gegen sechs Arme oder acht Arme sogar, dann mit abgefälscht geht er in die Ecke, in der der Keeper trotzdem eigentlich schon lag, ja, und kullert dann den Ball da zum Siegtreffer rein. Hat davor auch den einen oder anderen Fehlwurf dabei gehabt, aber er gefällt mir auch. Ja, er gefällt mir auch. Er ist brutal jung. Er hat eine geile Beinarbeit, echt schnelle Füße da im 1 gegen 1.
Ja.
Und auf jeden Fall
Und
ein
was der für einen Körper hat schon, also das ist
Spieler.
ja unglaublich. Ja,
Der
aber ich
wird
finde,
noch
der
Spaß
kriegt ja auch
machen,
die
ja.
Verantwortung, ja, der kriegt die Verantwortung, der kriegt auch das Vertrauen, das ist ja das. Also das ist ja immer so, ob ich hätte ihn jetzt spielen lassen oder nicht, aber der kriegt ja den Ball in der Crunch-Time, verstehst du? Das ist ja der Unterschied, ja. Und da muss ja riesiges Vertrauen da sein zu dem Spieler, zu sagen, der hat jetzt die Qualität, um diesen Wurf zu nehmen. Und das finde ich schon cool.
Ja, lass mal reinhören. Wir haben zu diesem Spiel zwei Meldungen und wenn wir jetzt gerade über Hannover gesprochen haben, fangen wir auch mal mit Hannover an. Hier kommt Evgeni Pewnow.
Definitiv ein bisschen schlechter als erwartet in das Spiel gestartet. Haben relativ früh mit 3 Toren, glaube ich, zurückgelegen, also 3-0 Stand, bis wir das erste Tor gemacht haben. Der Anfang war ein bisschen schleppend. Wir sind uns dann irgendwie Mitte der zweiten Halbzeit auf Augenhöhe begegnet und ich glaube, bis kurz vor Schluss der ersten Halbzeit war niemand länger weiter weg als 2 Tore. Und dann steht es unentschieden. Wir machen vorne ein Tor, fangen hinten Ball ab, machen wieder ein Tor, ein schnelles Tor, ein Tempo-Gegenstoß und dann spielen wir plötzlich mit 2. Und irgendwie haben wir das bis zum Ende getragen. Und die Schlussphase war natürlich sehr spannend, da die Wetzlar mit dem Tor noch in Tor in Führung gegangen sind, kurz vor Ende. Aber irgendwie dieses Gefühl in der Abwehr und auf dem Spielfeld zu stehen, da hast du irgendwie gemerkt, so, ey, da macht sich keiner jetzt einen Kopf. Jeder guckt sich an, nickt sich ab und sagt so, ja gut, den gewinnen wir jetzt heute. Ne? Das war so ein ganz, ganz feines Gefühl. Also, das hat auch einfach Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt irgendwie einfach nur froh bin, in die Kabine zu kommen und mich einfach hinzusetzen. Ja.
Danke,
Sehr schön.
danke, danke, Evgeni Pewnow, danke nach Hannover. Und er ist für mich auch ein guter Interviewpartner, nicht nur nach dem Spiel, sondern grundsätzlich, aber in dem Spiel besonders. Das Spiel über den Kreis ist für die Hannoveraner auch das Lebenselixier. Das muss man wirklich
Ja, das ist ja
sagen.
spanische Schule. Also ganz
Ja.
ehrlich, also Kreisläufer wird ja in Spanien von überall angespielt. Ja, ich finde ja auch, dass wir vorhin gesagt haben, mit dem Pass durch die Beine. Ich meine, ich war mal in Spanien in so einem Handballcamp. Da wird dir jetzt erst gesagt, was du machen könntest. Du musst einen Kreisläufer hinterm Rücken anspielen können. Sonst kannst du hier gleich wieder die Tasche packen. Also, das ist ja gang und gäbe. Das ist ja. Und was ich ja bei Effe lustig finde, ja. Da habe ich einen tollen Satz gehört von Dennis Speyer, der das Spiel kommentiert hat. Er ist ein Sweet Talker. Hast du auf dem Spielfeld mal einen Spruch gegeben einem? Hast du ihn beleidigt oder warst du eher der
Was
Ruhige? Oder?
für ein Talker?
Ja, ich erkläre es dir gleich. Ich will erst mal wissen, was du für
Ich
einer
kenne
warst.
nur den guten alten Dirty Talk, den kenne ich noch.
Ja. Was hast du gemacht?
Ich habe schon eine Rolle gespielt, ein bisschen als aggressiver Typ, aber ich war eigentlich ich habe niemanden persönlich so herausfordern wollen. Ganz selten mal. Also das war, wenn überhaupt, dann immer nur als Reaktion, wenn ich das Gefühl hatte, dass jemand nicht korrekt mit mir umgegangen ist. Ansonsten habe ich eigentlich das Ganze eher so die Physis sprechen lassen und weniger die Worte gebraucht.
Ja, ich habe mir das ja erklären lassen, weil er wird ihn ja bezeichnet als Sweet Talker. Und das bedeutet, ja, der ist immer freundlich zu dir. Weißt du, das nervt dich ja auch unfassbar. Also, hey, super, da hast du mich echt nicht gut festgemacht. Oh, hast du mich geblockt. Meine Güte, machst du das super. Hey, Wahnsinn, ja. Hey, sorry, dass ich dich jetzt sperren musste. Ja, hat's wehgetan. Geht's wieder gut und so. Also, solche Sachen. Das nervt doch unfassbar. Nein, ich mag nicht, dass du freundlich zu mir bist. Du sollst böse zu mir sein. Ja? Ich möchte ein Feindbild aufbauen. Dann kommt einer, komm, hey, oh, bist hingefallen. Ich helfe dir auf. Ja, wie geht's und so. Ja, so ein Typ ist der. Und dann ist er für mich ja noch der Schnurrbartträger des Monats, wenn ich was sicher gesehen habe.
Ja, okay, also das wusste ich noch nicht. Ich habe ja mit Evgeni auch in Gummersbach zusammengearbeitet. Dann war ich schon Assistenztrainer beim VfL. Nur das ist mir entgangen, dass er das auf dem Spielfeld macht. Ich habe das auch jetzt erst weiterentwickelt. Aber es ist eine perfide mentale Technik, das muss man schon sagen. Ja, das kann dir echt den Zahn rauben. Wir haben aber noch eine zweite Perspektive auf das Spiel von Alex Feld für die HSG Wetzlar. Hören wir mal rein.
Hallo Alex, hier mein kurzes Feedback zum Spiel gestern. Ja, ich glaube, es war ein sehr schmutziges Spiel insgesamt mit so vielen versteckten kleinen Fouls. Und ja, man hat dann schon gemerkt, dass Hannover ein bisschen verunsichert war am Anfang, was wir eigentlich gut genutzt haben mit dem hervorragenden Start, 3 zu 0 direkt ins Spiel reingekommen. Hatten jetzt aus meiner Sicht eigentlich am Anfang das Spiel sehr gut im Griff, haben aber dann immer wieder durch ganz, ganz viele technische Fehler, Fehlpässe Hannover zurück ins Spiel gebracht, sodass es dann ab Ende erster Halbzeit schon wieder ein offenes Spiel war. Hannover dann wirklich diese gerade einfachen Fehler immer wieder mit Tempogegenstöße ausgenutzt und auch Lösungen über den Kreis gefunden hat. Ähnliches Bild dann zweiter Halbzeit, da konnten wir uns dann rankämpfen und immer wenn wir die Chance hatten, ein, zwei Nackenschläge zu setzen, ja, waren es dann aus meiner Sicht eigene Fehler. Zweimal dann der Ball abgefangen von Ebner, wo wir die Bälle nach guter Abwehr dann zu leicht weggeworfen haben. Ja, ich glaube auch, das Torhüter-Plus war insgesamt auf Hannover Seite mehr Paraden oder deutlich mehr Paraden, sodass man dann wirklich am Ende auch ehrlicherweise sagen muss, dass die Niederlage, auch wenn es knapp war, in Ordnung geht, weil Hannover dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr gewollt hat. Man hat ihn angemerkt, dass sie so ein bisschen einen Brustlöser gebraucht haben, erste Halbzeit und dann, ja, gerade durch die jungen Spieler, die da für frischen Wind gesorgt haben, verdient gewonnen haben. Schönes Wochenende, liebe Grüße.
Das muss ich auch sagen. Vielen Dank erstmal, Alex Feld. Vielen Dank nach Wetzlar. Aber das muss ich auch sagen, dass das mein Eindruck war, dass die Hannoveraner Mannschaft als Kollektiv dieses Spiel wirklich gewinnen wollte. Das hat man denen angesehen.
Das stimmt, ja. Also fand ich auch. Also die Hannoveraner, die haben richtig gebissen. Aber ich finde ja auch, Alex sollte dringend einen Trainerschein machen, so messerscharf, wie der ein Spiel analysiert. Das ist ja schon ein Wahnsinn. Das gefällt mir richtig gut. Und Wetzlar ist ja eh, die sind ja jetzt tabellarisch, glaube ich, so gut wie die letzten 10 Jahre nicht. Oder nee, na, stimmt nicht ganz. Aber die haben einen super Lauf jetzt hingelegt und um die ist mir gar nicht bange.
Nein, die sind auf der Kai-Wandschneider-Abschiedstour und wollen jetzt einfach eine gute Saison haben. Und nicht nur auf der Kai-Wandschneider-Abschiedstour, sondern es gibt auch noch weitere Spieler, hochkarätige Spieler, die die Mannschaft verlassen werden, mit Lindskog nach Flensburg und Björnsen. Der wechselt ja auch zu dieser Star-Truppe mit,
Nach Arnburg.
ja.
Ja, haben wir noch gar nicht gesagt. Die haben ja noch einen geholt. Ja. Auch so einen, keinen so einen schlechten, finde ich.
Der Aaron.
Aaron Palmason geht da auch noch hin.
Habe ich schon mal
Also
gehört, den Namen, ja.
ich glaube, der Präsident, der hat ja seine Firma liquidiert und hat ein bisschen Geld jetzt übrig. Und ich glaube, sein größter Wunsch ist glaube ich, nochmal die Champions League zu gewinnen. Mal gucken, ob danach die Truppe auseinanderbricht oder irgendwas, was da passiert, dann schauen wir mal weiter.
Ja, ist immer also auf jeden Fall sehr spannend, so ein Projekt. Und die Zahlen, die man dann auch hört, die sind total spannend, wie sie da jetzt ihre Dauerkarten schon verkaufen, weil eben diese Stars in der Halle spielen werden nächstes Jahr und quasi schon ausverkauft sind, lange vor der Saison. Und also für den Handball ist es grundsätzlich gut und Handball in Dänemark ist ja sowieso die Boom-Sportart überhaupt.
Ja, das ist eine andere Ebene als Deutschland.
Ja, von
Da
der
wollte ich ja eh
Aufmerksamkeit.
mal sagen, diese Vögel da von der Super League, ja, die hier diese Fußball-Super League machen, JP Morgan, die wollten eine Super League gründen, sollen doch ihre 6,5 Milliarden einfach in die Liqui Moly HBL stecken Ja, das ist eine Super League. Genauso die Ansprüche, die sie wollten, die Besten der Besten, 20 Vereine, haben wir schon mal zwei Kriterien abgehakt. Ja, die besten Spieler, Champions League-Sieger, was willst du noch mehr? Ja? Wir können ja auch fragen, vielleicht macht ja Barcelona da mit und Paris. Mal gucken. Wir können ja auch für uns mitspielen. Aber
Ja,
ja, die
verrückte
müssen ja
Ideen, die du
jetzt.
da hast, Kumsi, verrückte
Verrückte
Ideen.
Ideen, ja, aber ich meine, die haben ja jetzt Geld übrig. Die haben ja, die wollten ja hier 3,5 Milliarden in Fußball investieren. Also, ich sag mal, für ein Zehntel davon kriegst du 20 Jahre die Liquimole HBL.
Ja, das stimmt schon. Die Zahlen sind krank. Ich sehe aber trotzdem auch nicht, um wieder auf Boden der Tatsachen zurückzukommen, dass Aalborg die Champions League gewinnt, nur weil sie jetzt
Ich auch
dann
nicht, ja.
die Top-Namen da verpflichten können. Da gehört halt zum Glück im Sport immer auch noch ein bisschen mehr dazu. Du brauchst wirklich ein Team, du brauchst eine Zeit, die so eine Mannschaft auch zusammen sich entwickelt. Und ja, das beste Beispiel ist eigentlich Paris, die ja die finanziellen Mittel wohl gehabt hätten in den letzten Jahren oder hatten in den letzten Jahren und dann da auch noch nicht ganz oben gestanden sind, ne? Von daher gehen wir mal lieber ganz entspannt weiter mit unserem HBL-Spieltag.
So nämlich, weil du brauchst nämlich auch eine gewisse Kabinenhygiene, ja? Also
Kabinenhygiene, ja.
um ein richtig gutes Team zu sein. Das heißt nicht, dass es da sauber sein muss, aber da muss man halt offen miteinander umgehen. Da muss auch mal sich zusammensetzen und mal Tacheles reden. So wie es die Stuttgarter gemacht haben. Die haben mal Tacheles geredet und gesagt: Hey, wir haben jetzt hier 5 Spiele in Folge verloren, da müssen wir jetzt was ändern. Sie haben was geändert und haben dann das Derby gewonnen gegen Göppingen, der ihr und deren Positivlauf dann beendet, von 9 Spielen in Folge oder 10 Spielen in Folge. Und das war ja absoluter Wahnsinn. Ja? Da hast du einen Prost gehabt mit 11 Paraden. Und die Göppinger, die sind aber gar nicht ins Spiel gekommen. Und die Stuttgarter haben so einen kleinen versteckten Kniff da angewandt gegen Göppingen, den ich mega spannend fand, weil die haben Rötlisberger so als Spion auf Kosina angesetzt. Und der war mehr so als mehr als Innenblocker, mehr so abgerichtet, so halber Wachhund für Kosina zu sein, um dieses Kreisläuferspiel, das unfassbar stark ist, von Göppingen zu unterbinden. Und es hat funktioniert, Kosina nur ein Tor. Aber ansonsten war das echt ein pomadiger Auftritt vom Frisch auf. Und ja, Stuttgart verdient gewonnen, in meinen Augen.
Ja, bei Derbys möchte ich auch gar nicht so viel über Taktik sprechen. Es ist das eingetreten, was wir in der letzten Folge so prognostiziert hatten. In der darf man schon verwenden, das Wort Krise, in der Stuttgart da war, kann so ein Derby oder dieser Gegner in dem Moment genau der richtige Gegner sein. Ja, der Beginn des Spiels, der verlief noch so standesgemäß. Göppingen kommt deutlich besser rein. Nur sie haben sich da wirklich reingekämpft und reingebissen und haben sich einfach selbst an den eigenen Haaren da aus der Misere rausgezogen. Und jetzt bleibt es spannend. Und das hat auch Jürgen Schweikert dann in seinem Statement nach dem Spiel schon mit auf den Weg gegeben. Jetzt ist es halt wichtig, dass man dann auch wirklich weitermacht und wirklich eine Stabilität sucht und findet, damit man auch noch ein bisschen Spaß hat in der Saison, weil sie laufen echt Gefahr, sich das zu versemmeln, was sie da Besonderes geschafft haben in der ersten Saisonhälfte zu Beginn, in den ersten, wirklich vom ersten Spieltag an, in den ersten so 14, 15, 16 Spielen haben sie ja teilweise sogar die Tabellenführung inne gehabt, erstmalig überhaupt in der Liquimoli HBL oder in der HBL, seit sie in der ersten Liga sind. Und jetzt, ja, was wir 2021 in Summe gesehen haben, ist natürlich eher so ein bisschen Tristesse und graue Maus. Und da will natürlich keiner sein. Ja, da will auch Stuttgart nicht sein. Und deswegen wünschen wir Ihnen, dass natürlich dieser Erfolg im Derby jetzt dann auch Aufschwung gibt, um nochmal ein bisschen Spaß zu haben in der Liga.
Klar, ich meine, da geht es ja auch ums Gefühl, da geht es um Sponsorengelder, da geht es um einiges. Ja? Also, und die haben ja jetzt gesagt, sie wollen auf jeden Fall 25 Punkte erreichen, fehlen also noch 2. und mal gucken, ob sie das hinbekommen. Ja, für Göppingen fand ich aber das andere Statement dann wieder gut von Hartmut Meyerhofer, der hat gesagt, ja, auch wo wir diesen Positivlauf hatten, ja, da hatten wir halt auch Glück. Ja, heute hatten wir mal kein Glück. Das kann auch passieren. Ja, wir haben uns das alles hart erarbeitet, was hier passiert ist. Und das kann auch mal in die andere Richtung gehen. Und wenn nicht alles rund läuft, weil in dem Spiel hatte eigentlich nur halbwegs Heimann normale Form. Und dann ist es natürlich dann auch so eine Sache, dass Göppingen dann auch mal gegen Stuttgart verliert.
Ja, und Schiller macht 9 aus 11, das ist jetzt auch keine schlechte Leistung. Trotzdem finde ich das super, auch diese Demut und das Ganze richtig einzuschätzen, was da passiert ist die letzten Monate, dass sie eben zwar einen beeindruckenden Lauf hatten, dabei aber eben auch 4 Spiele mit dem letzten Wurf in den letzten 3 Sekunden eben entschieden wurden. Ja, dreimal haben sie den Ball rechtzeitig über die Linie gebracht, einmal hat Berlin den Ball eben eine Sekunde zu spät über die Linie gebracht und dass das auch wirklich dann demütig richtig einzuordnen, das ist auch eine Qualität, die wir den Göppigern an der Stelle eben auch zugute halten sollten.
Ja, da gibt es einen tollen Artikel von unseren Freunden von Handballytics, mit diesem Crunch-Time-Artikel gibt
Die
es auch
aktuelle
den HDL
Kolumne, genau, die
in der
aktuelle.
Kolumne.
Genau, die Kolumne nennt sich ja Überzahl. Findet man auch auf der Homepage der Liquimoli HBL. Können wir auch gerne mit verlinken unter der Folge hier. Liebe Grüße an Julian Rux da an der Stelle auch. Und da geht es genau um diese Crunch-Time-Spezialisten, wie die Mannschaften dann eben auch in den Stressmomenten dann eben auch performen oder nicht. Dann hat er auch ein Ranking aufgestellt. Das ist ganz, ganz spannend zu sehen. Und
Also,
wie, ja?
ich wollte ja nur sagen, wenn du gerade von Spezialisten sprichst, weil eigentlich sind ja die Göppinger die Spezialisten, um den EHF Cup zu gewinnen, weil sie sind ja Rekord-EHF Cup-Sieger. Und da sind wir Deutschen ja eh Bombe. Haben wir jetzt schon wieder mit Wisla Plock zusammen, stellen wir 3/4 des Final Fours in der neu geschaffenen Europa League. Und am Samstag hat dann ein Teilnehmer dann noch gespielt, der da auch dabei ist und sogar der Ausrichter von dem Final Four ist, nämlich die Rhein-Neckar-Löwen, weil das Final Four das findet in Mannheim statt. Und die Löwen haben sich schon mal da richtig warm geschossen, hatten ein super Spiel, wie ich fand, gegen Lemgo. 28 zu 34, in meinen Augen ein bisschen zu hoch, weil Lemgo echt gut drin war in dem Spiel. Schwedisches Duell der Torhüter, das geht an Palicka, wobei Johannesson auch richtig gut drin war. Tollbrink wieder mit 6 Toren. Da habe ich jetzt auch die Information gehört, dass der jetzt wiederum, weil wir vorhin ja vom neuen Linksaußen der SG hatten, der vom GOG kommt, dass Tollbrink anscheinend dahin gehen wird und diese Lücke schließen soll. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Aber was das für ein unfassbarer Athlet ist, der spielt vorgezogen in der Abwehr, geht zurück und blockt als vorgezogener einen Wurf von Cederholm als Linksaußen. Also finde ich ja schon mal richtig geil. Ja, also ich habe auch ein Video jetzt gesehen von Michael Appelgren aus der Kabine von Krafttraining. Ich weiß jetzt nicht, ob das da noch drin ist bei Instagram. Da macht er Klimmzüge und da macht er so, als ob er so Schritte in der Luft macht, der Tollbring. Ja, also so, ja, so geht runter, hoch. Also, das muss schon eine ganz schöne Maschine sein. Ja, eine andere Maschine in dem Spiel war Karls Bogard mit 9 Toren, aber hat halt nicht gereicht.
Ja, Schwedenpower und natürlich auch noch eine starke rechte Seite bei den Löwen, ne, mit Lagergren und Krötzky, die auch fehlerfrei bleiben. Lagergren 3 aus 3, Krötzky 7 aus 7. Und aus dem Spiel haben wir auch.
Kreuzki ist ja vor allem absolut in Olympiaform. Und ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt nimmst als Taktiktafel, weil wir haben ja jetzt die Taktiktafel, diesen
Ja,
unfassbaren Pass von Kreuzki.
nein, ich nehme nicht den Pass von Krötzky, der für mich das Schmankerl des Spieltags war.
Ja, das war das Allergeilste.
Von
Aber
rechts
hier
außen
reicht.
hinter, warte mal, hinter 1, 2, 3, also hinter 3 Verteidigern, hinter dem Rücken von 3 Verteidigern lang und am Kreisläufer selber, an Kohlbacher, stand auch noch ein Verteidiger. Also eigentlich, wenn man den eigenen Mann mitnimmt, den er ja auch, der ja ihn ja auch verteidigt in dem Moment, hat er eigentlich 5 Verteidiger mit einem Pass düpiert. Und Kohlbacher vollendet dann auch schön mit der Unterlatte. Für mich das die Szene des Spieltags, Tor des Spieltags.
Absolut.
Aber
Also
nicht die Szene auf
was
der
für,
Taktiktafel.
aber ich fand, ich muss nochmal da zurückkommen, weil es ist mir, dass wir da jetzt kurz weggehen, aber dieser Pass war sowas von geil. Also das war der perfekte Pass. Ich habe es Patrick auch direkt geschrieben. Was für ein Pass. Und glaube, 20 Mal diesen klatschenden Hände. Er hat sich sehr gefreut. Aber jetzt kommen wir zur allseits beliebten Taktiktafel.
Die folgende Taktiktafel wird präsentiert von der Taktiktafel von MyTactics. Deine persönliche Taktiktafel, individuell in deinem Style.
So, ja, Taktiktafel aus diesem Spiel. Lemgo gegen die Löwen. Was hast du uns mitgebracht?
Genau, also Patrick Grötzky wechselt seine Position mit dem Rückraum rechts, mit Albin Lagergren geht auf Rückraum rechts, Lagergren geht auf rechts außen. Und dann wird ausgelöst mit einem Pass von Andy Schmid auf Patrick Grötzky in den rechten Rückraum. Andy Schmid wechselt danach die Position mit Lukas Nilsson. Ja, also so im Prinzip eine Jugo-Eröffnung. Und Patrick Grötzky geht dann ohne große Anlaufbewegung ins 2 gegen 2, also ins Sperre absetzen, mit seinem Kreisläufer gegen 4 und 5, also gegen Innenverteidiger und Halbverteidiger. Und geht dann in der Sperre absetzen Bewegung, Raum öffnen Bewegung nach außen und dann in einem schönen Bogen übers Zentrum und läuft dann an und beschleunigt dann Richtung dem Raum 3-4, also in Richtung der Lücke zwischen den beiden Innenverteidigern auf das Zentrum des Innenblocks. Soweit ist noch nichts passiert, was wir nicht in Taktiktafeln schon öfter mal besprochen hätten. Und dann kommt aber die besondere Situation, Lukas Nilsson, der jetzt von Rückraum links angelaufen kommt und einen richtig schönen Anlauf generiert, könnte ja jetzt einfach zur Kreuzung kommen mit ihm. Würde dann quasi auch wieder aufs 2 gegen 2 anlaufen. Das macht er aber nicht. Er läuft relativ gerade auf den Raum 2-3, beziehungsweise in Richtung seines neuen Gegenspielers, dem Dreier, dem ersten Innenverteidiger an. Grötzky passt ihm den Ball relativ früh zu, viel früher, als er das bei einer Kreuzung machen würde, und startet dann den Übergang. Läuft dann als von Rückraum rechts ursprünglich kommend, läuft dann an den Kreis ein und läuft schnurstracks gerade direkt vor den Innenblockspieler, auf den auch Nilsson zuläuft. Und dann ist das Timing entscheidend. Grötzky versucht dort anzukommen, genau in dem Moment, in dem Nilsson in die Luft steigt, um zu werfen. Denn was macht ein Verteidiger automatisch? Was machst du als Verteidiger, wenn ich auf dich zurenne und mein Tempo nicht stoppe und du befürchten musst, dass ich in dich reinrenne? Du nimmst als Verteidiger automatisch deine Hände vor deinen Körper, um den Mann, der auf dich zugerannt kommt, abzustoppen. Und wenn das Timing gut ist, dann schafft es auch ein viel leichterer Spieler wie Patrick Grötzky, dass der Innenverteidiger in dem Moment, in dem Lukas Nilsson oben in der Luft ist und ballert, die Hände vielleicht gar nicht oben hat. In der Situation hat es der Verteidiger schon noch geschafft zu blocken, allerdings auf 6,20 Meter. Und das bedeutet, Lukas Nilsson konnte 3 Schritte Anlauf mit Ball machen, vorher einen wundervollen Anlauf und viel Tempo generieren, konnte von 9 Meter ohne Kontakt abspringen und hat dann wahrscheinlich von 7,5 Meter Luftstand 3,90 Meter draufgeballert. Dann hat dann natürlich auch der Torwart keine Chance gehabt. Das ist eine Bewegung, die sehen wir öfter in der Liga, sehen wir besonders häufig auch vom THW Kiel. Und ich sage dazu zu meinen Spielern im Training immer, das ist so eine Fake-Kreuzung, das ist eine steile Kreuzung mit Wurfschirm. Ja, in dem Fall hat eben Patrick Grötzky den Ball abgespielt und ist dann direkt zu diesem Wurfschirm gelaufen und hat für Lukas Nilsson, für den Shooter, den Weg freigeräumt.
Perfekt. Dann sage ich erstmal danke für diese Taktiktafel.
Sehr gerne.
Und muss ich ja auch noch Danke sagen an die anderen zwei, die es auch geschafft haben, nämlich Magdeburg und die Füchse Berlin, die ja eine richtig starke Leistung gebracht haben in ihren Rückspielen. Und jetzt unser Dreiviertel Final Four komplett gemacht haben. Jetzt geht es noch gegen Wisla Plock. Also, wir haben auf jeden Fall einen Deutschen im Finale und das wird eine geile Nummer, finde ich.
Das wird eine geile Nummer und auch hier ist es natürlich wieder tragisch, dass wahrscheinlich keine Zuschauer in der Halle sein werden, wenn drei deutsche Teams auf deutschem Boden, also zu Hause quasi das Ding ausrichten. Ich kann dir aktuell gar nicht sagen, wen ich da favorisiert sehe. Normalerweise wären es die Löwen, die Halle bleibt aber leer, deswegen ist der Heimvorteil mit Sicherheit nicht so groß, wie er das normalerweise wäre. Block, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht einschätzen. Ich tippe mein Bauchgefühl, wenn ich mich heute entscheiden müsste, würde ich 5 € auf Magdeburg setzen.
Ja, Dann halte ich dagegen, ich würde auf die Löwen setzen, weil ich glaube, ohne jetzt auch den Berlinern zu nahe zu treten, aber ich glaube halt, dass der Faktor, der da entscheidend ist, ist Martin Schwalb, weil der halt diese ganze Situation schon kennt. Ja, und halt auch noch in seinem letzten, wahrscheinlich dann letzten großen Spielen da noch was mitnehmen will. Ja, und er scheint ja jetzt auch so eine gute Mischung zu finden, hat jetzt auch Leon Zacharias noch gebracht, einen 17-Jährigen in den letzten 7 Minuten in dem Spiel, der hat gleich zwei Tore gemacht. Also einen jungen Linksaußen und scheint ja schon wieder das Händchen und den Spaß zu haben und scheint jetzt gut drauf zu sein und sich motiviert zu fühlen.
Ja, da halt, ich halte einfach dagegen, dass die Löwen immer noch nicht dass die komplette Mechanik ihrer Mannschaft gefunden haben, was die Abwehraufstellung angeht, was das Laufen speziell vom Angriff in die Abwehr angeht, was das Wechseln angeht. Und da sehe ich einfach Magdeburg am gefestigsten von den drei deutschen Mannschaften zumindest mal. Dass die wirklich eingespielt sind und da klare Verhältnisse haben und was das Tempo und den Speed über 60 Minuten angeht, einfach für mich die Nase vorne haben.
Ja,
Aber wir
wir werden
wissen,
sehen.
es können auch 100 andere Faktoren entscheidend sein, unter anderem eben Tagesform, Torwartleistung, 7 Meter und so weiter. Also
Und
es
so
ist
weiter und
spannend
so
und
fort.
das wird mit Sicherheit ein geiles Event, auch ohne Zuschauer.
Deswegen hat auch Melsungen natürlich noch eine Chance auf den Titel, weil die sind ja noch im Pokalfinal vor, von dem von letztem Jahr, was dieses Jahr gespielt wird. Weil in der Liga ist der Zug jetzt wohl wahrscheinlich endgültig abgefahren nach der Woche, weil die haben jetzt drei Niederlagen in Folge. Aber es waren jetzt auch, sag ich mal, keine Pfeifengegner mit Magdeburg, Kiel und Flensburg. Da kann man schon mal dreimal verlieren, finde ich, auch wenn man die MT Deutschland oder MT Melsungen ist. Diesmal war es 30 zu 32, echt knappes Spiel. Und es war irgendwie auch nur eine Kopie vom Kiel-Spiel, weil die ersten 10 Minuten waren sie auch wieder vorne, wieder besser. Dann kommt wieder ein 3-0-Lauf und den gibt die SG dann auch nicht mehr her. Ja, unfassbares Tempo, die kommen noch mal ran, auch noch mal auf ein Tor, aber
Das Spiel spiegelt eigentlich das wider, wie Melsungen sich selber gerne sehen würde und wo wir auch vor der Saison gesagt hätten, ja, das ist realistisch, das kann Melsungen mit dem Kader schaffen. Ja, sie werden die Spitze nicht ganz schaffen, aber sie werden da oben die Leute ärgern können. Nur sie haben viel zu viele andere Spiele verloren. Es sind nicht die drei Spiele, die sie jetzt verloren haben. Also sie haben viel zu viele andere Spiele verloren. Brauchen wir jetzt gar nicht aufzählen.
Ja, aber es ist
Sicherlich.
das Team, das am meisten gegen Teams aus der zweiten Hälfte verloren hat.
Genau. Und natürlich auch das Team, das zumindest in der ersten Saisonhälfte am meisten von Corona da aus dem Rhythmus geworfen wurde. Und es gibt immer Gründe für die verschiedensten Dinge. Trotzdem muss man einfach sagen, dass das inzwischen mehr als nur eine gebrauchte Saison ist für die MT Melsungen. Nur die Leistungen jetzt gegen Kiel und Flensburg, die waren nicht schlecht, die waren nicht falsch oder schwach. Deswegen ist die Krise da jetzt nicht schlimmer geworden. Aber sie haben es halt auch nicht geschafft, ihre Unzufriedenheit abzulegen. Das kann man leider im Sport häufig nur durch Erfolge machen. Ja, das ist einfach so. Für mich noch eine persönliche, schöne, kleine Nebengeschichte ist einfach Johannes Goller, der aus Melsungen nach Flensburg gewechselt ist und dann nicht von wenigen hinterhergerufen bekommen hat, du überschätzt dich, mein Lieber, das ist zu früh, so weit bist du noch nicht. Und dann einfach mal, ohne dass er das, glaube ich, braucht, aber mir macht das dann schon Spaß, wenn jemand das dann sich da reingearbeitet hat, diese Entwicklung hingelegt hat und dann einfach dann auch mit einer sehr, sehr soliden Leistung einfach mal fünf Würfe, fünf Tore, Abwehr zentral und alles Dinge, die man ihm in Melsungen in dem Tempo wohl nicht so zugetraut hätte bei einem Top-Team. Und von daher, das sind so kleine Sachen, die mich dann auch freuen.
Ja, das fand ich auch schön.
Also jetzt nicht von der MT-Führung, ne, nicht falsch verstehen, die haben sich da korrekt geäußert und verhalten damals, aber das sind so Sachen, die habe ich in Gesprächen und so schon immer wieder rausgehört seinerzeit.
Ja, ich freue mich vor allem für Johannes. Ich meine, ist es ja auch, dass er diese Herausforderung angenommen hat. Man muss ja auch sich immer so sich Herausforderungen stellen, sie annehmen und am besten noch meistern und dann ist man auf einem guten Weg in seinem Leben.
Ja, absolut.
Deswegen ist ja das Paradebeispiel, das Team, das sich eigentlich immer Herausforderungen stellt, die annimmt, ja, leider halt zu oft zu wenig meistert, ist Essen. Da hat der nach dem Spiel Rune Dahnke gesagt, das ist so geil hier zu spielen, auch wenn keine Zuschauer da sind, weil da merkt man hier, da sind 16 Kumpels auf dem Feld, die alles reinfetzen, was sie haben. Und also mehr Ehrerbietung kann man eigentlich Essen nicht geben. Ja? Und dann vor allem, was für einen schönen Ball die spielen. Also ich habe jetzt keinen persönlichen Bezug zu Essen, aber ich bin ein Riesenfan geworden im Laufe der Saison von der Entwicklung, vom Spiel von Essen. Heute zum Beispiel machen die gegen Kiel rotzfrech viermal Kemper, weil die Essener Flugshow, ja, vier Kemper-Tore, ja, zwingen die Kieler, die eigentlich bisschen schon müde sind, weil die sind ja noch in ihrer Auswärtstournee, waren jetzt das dritte Spiel von fünf Auswärtsspielen in Folge und die sind eigentlich müde und Jicha wollte eigentlich ein bisschen so die zweite Reihe bringen, hatte gedacht, gegen Essen kann das machen, aber wurde dann gezwungen, halt auch wieder die Topstars alle zu bringen, weil halt Essen sich wie verbissen hat in Kiel, ja, und nicht locker gelassen hat.
Ich habe mir ein bisschen vorgenommen, nicht immer so auf die Kacke zu hauen, was die Performance von TuS im Essen angeht, weil ja ein Stück weit zur Neutralität verpflichtet bin. Trotzdem kann man es nach dem Spiel natürlich auch einfach wieder nur sagen, es wäre brutal schade, diese Mannschaft nicht in der ersten Liga zu sehen, weil nicht nur, dass da, wie Rune das so schön gesagt hat, eine ganz coole Kombo zusammen ist, die wirklich auch leidenschaftlich zusammen Handball spielen, sondern auch einfach der Standort. Ja, der Standort in Essen, die Sporthalle am Hallo, das ist schon ein Stück weit Geschichte. Ich habe da selber auch als Spieler bis zur Insolvenz ein halbes Jahr spielen dürfen und das macht auch Spaß da. Das ist eine coole Halle, ist keine dieser Riesenarenen, das nicht, aber es ist eine coole Halle und da kann man richtig gut Handball spielen und einfach jetzt auch geile Spiele sehen. Und die machen Spaß und sind, können wir gerne auch Mike Machulla nochmal zitieren, eine Bereicherung für diese Liga.
Absolut. Mehr kann man dazu nicht sagen, aber ich müsste gucken, dass die damit mithalten. Aber jetzt 27 zu 31, da ist jetzt kein Beinbruch, vor allem, weil das ja erst hinten raus passiert. Ja? Das war ja dann in der 41. Minute, müssen die dann, muss Jicha ist dann gezwungen, Landin zu bringen, stellt dann zweimal die Abwehr um, muss dann sein Team noch mal wachrütteln, wie mit seinem Lieblingssatz, wenn er sagt, meine Herren, ja, finde ich hervorragend von Philipp Jicha. Also das macht schon richtig Spaß. Und dann so Spieler wie Ignatow, der ist ja ausgeliehen, auch nur von Melsungen, der hat ja in Melsungen noch Vertrag bis 2024, ist da ausgeliehen und der fügt sich da ein, also nicht so, also wie ein Puzzleteil, das
Ja.
genau da reinpasst, ja. Und dann auch diese rotzfreche Spielweise, dann ein Maldonado, der mal kurz Weinhold ins Kino schickt mit dem 1 gegen 1, ja, der nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Also es sind lauter Spieler, wir hatten auch vorhin schon die auch Spielwitz haben, die Ideen haben. Was halt fehlt, was auch Lukas Firnhaber nach dem Spiel gesagt hat, ja, ist halt die Erfahrung. Ja, ist alles da, nur halt Erfahrung, Coolness, Cleverness und ein bisschen Glück.
Ja, da könnte man jetzt noch ganz witzige Statistiken über die Anzahl der Länderspiele von beiden Kadern aufstellen. Dann wäre das auch alles schnell erklärt. Sie haben es gut gemacht, sie haben es wieder gut gemacht. Sie führen 8 Minuten oder sie liegen 8 Minuten vor Schluss nur mit 2 Toren hinten. Sie führen zur Halbzeit mit einem Tor 16-15 und am Ende sind es dann trotzdem +4 für den THW. Und die werden sich da nicht zu lange mit beschäftigen, weil die nächsten Aufgaben anstehen und Tusem wird da Selbstvertrauen rausziehen, um auch in den nächsten Spielen einfach wieder volle Kombo drauf zu gehen und doch noch Punkte zu machen. Es sind jetzt natürlich schon 4 Punkte Abstand zum rettenden Ufer, was natürlich einiges ist. Warte mal, da habe ich jetzt eine, das war sogar nicht richtig. Es sind 6 Punkte. Es sind 6 Punkte. Tusem hat 11 Punkte und Baling ist jetzt die erste Mannschaft über dem Strich mit 17 Punkten. Also das ist schon jetzt echt ein großer Step, aber da werden wir gleich auch nochmal in Ruhe drauf schauen.
Ja. Dann kommen wir zu einer Mannschaft, die einen richtig großen Schritt gemacht hat, weil die durfte auch mal wieder spielen. Nämlich am 27.03. hat Erlangen, das ist verrückt eigentlich, gell, sein letztes Handballspiel gemacht. Waren jetzt Corona-bedingt, ist die komplette Mannschaft Corona-bedingt ausgefallen. Ja, also hatten schwache bis mittlere Verläufe, aber das ist ja wie eine komplette Vorbereitung eigentlich, die du da ausfällst. Fast knapp 4 Wochen. Und dann geht es gleich gegen Magdeburg. Und was passiert? Erlangen gewinnt 30-28.
Ja, verrückt. Verrückt. Und
Ja.
das sind ähnliche Situationen, die Magdeburg auch schon in Kiel hatte. Das war das erste Kieler Spiel nach der WM, wo Bennett Wiegert auch gesagt hat, ja, wir werden einen Vorteil haben zu Beginn des Spiels, weil wir natürlich eingespielt sind und so weiter. Und hinten raus kann das natürlich aber auch eine Rolle spielen, dass wir gegen eine Mannschaft antreten, die komplett frisch und erholt sein wird. Jetzt lief es ein bisschen andersrum. Erlangen ist eigentlich besser ins Spiel gekommen. Magdeburg hat dann aber trotzdem geführt Mitte der zweiten Halbzeit und konnte es dann nicht über die Ziellinie rumbringen. Mir ist es immer noch ein Anliegen, weil ich da immer mitleide natürlich, Genesungswünsche zu schicken an
Ja,
Clement Ferlin.
Verliehen. Ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzt. Ist natürlich. Das ist aber auch diese Geschichte, wenn du jetzt halt 4 Wochen keinen Sport gemacht hast. Deswegen auch an alle, die jetzt dann irgendwann hoffentlich bald mal wieder anfangen können, langsam anfangen. Ja, also, ja, Axel Kromer macht es ja immer auf seinem Instagram-Account immer back to court slower. Ja.
Ja.
Ja, deswegen.
Ja, das ist ein sehr wertvoller Hinweis und das wird dann hoffentlich auch bald jetzt über den Sommer dann eben auch relevant auch für die Handballer in den mittleren und unteren Gefilden, wie mich. Wenn ich mit meiner Mannschaft wieder ins Training einsteigen darf, werden wir
Ja,
da auch
oder ich mit meiner.
schön slow starten. Ein Spiel
Ja,
haben wir
aber wenn man
noch.
auch guckt. Ich wollte noch kurz bei Erlangen, wenn man da guckt,
Ja.
ja, Jepson 4, Büdel 4 von 4, Firnhaber 5 von 5, Fed 5 von 5, die hatten eine 75-prozentige Wurfquote, also die hatten alle richtig Bock zum Spielen. Ja. Und bei Magdeburg kann man halt noch sagen, da ist halt was Positives, du hast O'Sullivan, der hat seinen Vertrag verlängert bis 2025, macht 12 Tore, das ist halt auch Wahnsinn, der hat eh einen richtig geilen Monat. Und es hat halt dann nicht gereicht für Magdeburg gegen so richtig ausgeruhte, spielfreudige Erlanger. Für
Guter
wen es auch nicht gereicht
Charakter.
hat,
Guter
ja.
Charakter, haben wir da früher immer gesagt. Gibt die Spieler,
Ja.
die ihren Vertrag verlängern und dann erstmal keine Tore mehr werfen? Bei ihm ist andersrum. Er verlängert den Vertrag,
Ja.
scheint sich da sehr wohl zu fühlen und haut dann direkt mal 12 Tore raus.
Ja.
Jetzt habe ich deine super
Bei.
Überleitung kaputt gemacht.
Ja, macht nichts. Ich habe noch eine bessere. Ja. Wer auch einen super Charakter hat, ist Robert Weber, weil der hat 11 Tore wieder gemacht. Leider hat es für Nordhorn auch wieder nicht gereicht gegen Wetzlar. 29 zu 30. Ja. Und die haben es eigentlich in der ersten Hälfte verloren, weil er hat auch so ein Mirkulowski echt unfassbar, wie der ist ja so der verlängerte Arm von Kai Wandschneider. Und der führt da Regie bei Wetzlar echt richtig cool, finde ich. Ja. Und wird ja nächstes Jahr Co-Trainer von Ben Matschke. Und eigentlich war das Spiel schon gelaufen. Am 28 zu 23 der Lindskog, bester Werfer mit 7 Toren. Und dann kommt Wetzlar nochmal ran und macht es hinten raus nochmal spannend. Aber es hat halt dann nicht gereicht beim 29 zu 30.
Nordhorn kommt nochmal ran, ja, genau.
Nordhorn.
Ja, sicherlich auch die rote Karte von Sandy Rubin kurz vor der Halbzeit, die da eine Rolle mit reinspielen könnte, dass Nordhorn dann nochmal zurückkommt. Ansonsten kann ich das nur bestätigen, was du über Mikulowski gesagt hast. Es macht mir auch Spaß, ihm zuzuschauen. Vor allem ist es einer dieser Spieler wie Balic damals, die du bis zu dem Zeitpunkt, wo der Ball die Hand verlassen hat oder der Schiedsrichter wirklich zur Unterbrechung gepfiffen hat, darfst du nicht die Aufmerksamkeit von ihm nehmen, weil er sonst doch noch durch die Lücke springt. Und er auch kleine Lücken dann noch findet und sich dadurch. Er tankt sich nicht, es ist nichts Kraftvolles, es ist was Geschmeidiges. Aber es ist sehr, sehr schwierig zu verteidigen und er beobachtet die Verteidiger wirklich bis zum letzten Moment und bis zum allerletzten Moment. hat er auch die Möglichkeit, seine Entscheidung selber gehen, passen, wen anpassen, noch zu verändern. Und das ist schon sehr spannend. Und ja, Kai Wandschneider lobt ihn auch als Konstante im Wetzlar-Spiel der letzten Jahre und als verlässlicher Partner auf dem Spielfeld für ihn als Head Coach. Und das wird auch für Ben Matschke sicherlich ein Vorteil sein.
Ja,
für Wetzlar.
Dann Jasmin Kancic und Mykolowski sind ja halt zwei Typen, die dann Wetzlar kennen. Und dann fällt er halt weich, ja, und dann hat er noch ein tolles Team. Und wir haben es ja auch gelernt in der letzten Phase. Ist ja auch nicht schlecht, wenn du so einen Spieler nochmal in der Hinterhand hast, wenn du Verletzte hast, zum Beispiel wie auch Lemko mit teuer kauft. Deswegen bleibt abzuwarten, was da passiert.
Ganz genau. Das war der Spieltag.
Das war der Spieltag. Wir gucken jetzt nochmal auf die Tabelle. Da hat sich ja schöne Konstellationen ergeben. Was fällt dir auf?
Ja, mir fällt auf, dass es oben in der Frage Meisterschaft sich nichts verändert hat. Da bleibt es spannend. Flensburg minimal die Nase vorne. In der Frage um Europa hatten die Rhein-Neckar-Löwen natürlich einen guten Spieltag. Ja, bei absolut. Magdeburg und Göpping zwei Minuspunkte mehr auf dem Konto haben. Und ganz unten war das für Balingen und Minden und Hannover auch schon noch nicht die Rettung. Also für Hannover ist die Sache wahrscheinlich schon klar. Für Minden und Balingen.
Stuttgart ist jetzt durch, finde ich.
Ja, Stuttgart ist auf jeden Fall durch. Also da mache ich mir keine Sorgen mehr, weil sie auch die Qualität haben. Also keine Frage. Aber Hannover steht jetzt sehr gut da. Und für Minden und Balingen ist es auch ein kleines bisschen Luft zum Atmen geworden. Oder das sieht jetzt ganz gut aus. 4 Punkte Abstand ist erstmal was. Und für mich, wenn man es wirklich mal auf den Punkt bringt, es sind jetzt auch nicht mehr ewig viele Spiele, es sind 38 Spiele in Summe. Und dann können wir sagen, Coburg hat noch 13 Spiele bei 8 Punkten, rechnerisch alles möglich, praktisch schwer vorstellbar, bis unmöglich für mich. TuS Essen hat noch 11 Spiele, hat 11 Punkte, also sprich jetzt 6 Punkte Abstand auf Balingen. Ich glaube nicht mehr dran.
Nordhorn hat dann noch 10 Spiele, aber 6 Heimspiele davon. Also das Nordhorn, ist natürlich den hier plus.
Nordhorn hat noch viele Heimspiele, hat aber auch 4 Punkte hinter Balingen. Ist möglich. Für mich die besten Karten hat natürlich, also nach Minden und Balingen hat für mich die Eulen Ludwigshafen eigentlich bei noch 12 ausstehenden Spielen und 4 Punkten Rückstand auf Balingen sind und der Erfahrung im Abstiegskampf mit dem Wunder von Ludwigshafen 1, 2 und 3. Das könnte ich mir noch vorstellen. Grundsätzlich sind sie aber, glaube ich, gerade in Ostwestfalen und auf der Schwäbischen Alb relativ zufrieden, wenn sie auf die Tabelle schauen.
Ja, ich bin auch zufrieden mit der aktuellen Folge. Ich muss noch die Frage aufklären. Du hattest ja 10 gesagt, es sind 13 Titel.
So.
So, pass auf. Ortega 6, aber 6. Alle nur als Spieler. Ja.
Ja.
Philipp Jicha 3, 2 als Spieler, 1 als Trainer. Sind wir bei 9. Ja. Dann haben wir Bennett Wiegert, 1 als Spieler. Als
Spieler, ja. Ja. Natürlich.
Sind wir bei 10. Mike Machulla, 1 als Trainer.
Als Co-Trainer.
Ja.
Das zählt auch als Co-Trainer.
Das, klar zählt es auch.
Eieieiei.
Quatsch, Mike Machulla hat ihn als Spieler gewonnen mit Magdeburg.
Da war er im Kader?
Ja.
Das hätte ich nicht gewusst.
Ja. Dann haben wir Martin Schwalb, HSV.
Ja, klar.
Und Daniel Kubisch.
Kubisch, ja. Gute Frage, Gumzi, muss ich wirklich sagen. Gute Frage.
Coole Frage. Mir selber ausgedacht. Sensationell.
Und mit 10 bin ich auch nicht
unzufrieden. Da bist du sehr gut dabei.
Nicht unzufrieden mit meiner Antwort.
Ja.
Alles gut. Sehr cool. Ihr Lieben, so geht Handball, der Podcast-Hörer. Habt eine wundervolle Woche.
Ja, wir haben jetzt erstmal noch Pause. Wir haben ja noch Pause, muss ich ja sagen, weil ja jetzt erst eine Nationalmannschaftspause ist. Wir sind ja erst in 2 Wochen wieder am Start. Deutschland spielt noch gegen Bosnien und gegen Estland in der EM-Quali. Hoffen wir, dass die diesen Virus lassen, wo er hingehört, nämlich da, wo der Pfeffer wächst. Ja, wir wollen keine Spielabsagen mehr. und hoffen aber auch, dass die Deutschen in Bosnien und dann in Stuttgart gegen Estland gewinnen. Und das dürfen sie mitbringen, Punkte. Coronaviren lassen braucht man nicht mehr. Ja, kann weg.
Danach, also sprich am 5. Mai, am Mittwoch, geht es dann in der Woche auch wirklich richtig zur Sache mit, oh, ich habe es gar nicht gezählt, aber es ist eine englische Woche. Also da haben wir, ich
Volles
glaube,
Programm.
19 Spiele oder so, von
Ja.
Mittwoch bis Sonntag. Und da müssen wir uns dann noch absprechen, Gumzi, ob wir daraus eine XXL-Folge machen oder ob wir das auch aufteilen.
Wir werden sehen.
Bleibt gesund, habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, macht's gut.
Ciao, ciao.
Ihr findet Hashtag So geht Handball überall, wo es Podcasts gibt und auf Facebook und Instagram unter @sogehthandball. Schreibt uns an, Kanal egal. Wir freuen uns auf euer Feedback. Macht's gut und bleibt gesund.